Ja, euch allen einen ganz guten Morgen, auch von mir. Ich freue mich, heute Morgen noch einmal mit euch zu sein und diesen Gottesdienst zu feiern. Es ist schon viele Jahre her, unsere eine Tochter, sie war vielleicht 10, sie konnte jedenfalls lesen, das weiß ich. Und dann eines Tages kam sie, nahm ein Buch, das herumlag, liebevoll Grenzen setzen mit Kindern, irgendwie so, und daneben lag ein anderes Buch, Nein sagen ohne Schuldgefühle, irgendwie sowas. Und da sagte sie, Mama, Papa, eure Bücher stressen mich. Das fanden wir herrlich. Also Nein sagen, ja, es kann den stressen, der es sagen muss, und es kann den stressen, der es hören muss. Es kommt mir schon ein bisschen seltsam vor, dass ich als Schweizer Deutschen beibringen soll, Nein zu sagen. Weil ich denke, das könnt ihr doch eigentlich besser als wir. Also wenigstens so, wenn ich die deutsche Politik verfolge, wenn jemand laut etwas sagt, dann gibt es ganz viele, die ganz laut Nein sagen. Nicht, dass die Schweizer es nicht tun, aber sie machen es viel leiser und selten direkt. Andererseits, ja eben, es kommt mir ein bisschen vor, als wie wenn ich den Hessen beibringen müsste, wie man Appenzellerkäse macht, oder umgekehrt vielleicht, wenn die Hessen mir beibringen müssten, wie man Appenzellerkäse macht. Allerdings, wenn es um die EU geht, da sind wir richtig gut im Nein sagen. Schon seit vielen Jahrzehnten sagen wir immer Nein, Nein. Und nun sagt die EU auch schon Nein zu unserem Nein. Und sagt, nein, Schweizer, ihr könnt nicht immer Nein sagen. Also ja, es kommt darauf an, worum es geht. Ich weiß nicht, ob Sie ahnen oder wissen oder schon mal bemerkt haben, wie oft Jesus Nein sagt. Er sagt auch oft Ja. Und eigentlich ist jedes Nein auch ein Ja. Dazu nachher mehr. Aber es gibt so eine Geschichte, die möchte ich euch vorlesen, denn es ist eine besonders heikle Geschichte, von der jeder um ihn herum denken würde, hier kannst du nicht Nein sagen. Es geht darum, dass Jesus in einem Haus ist. Ich bin in Markus, im dritten Kapitel des Markus-Evangeliums, und es kommt viel Volk zu ihm. Sie wollen etwas von ihm, sie wollen ihn hören, sie wollen sich heilen lassen. Und es heißt dann hier, sie kamen nicht einmal dazu, etwas zu essen. Und als seine Verwandten, seine Familie das hörte, machten sie sich auf, um sich seiner zu bemächtigen, denn sie sagten, er ist durchgeknallt. Er ist von Sinnen. Also da hat Jesus durch sein öffentliches Verhalten Dinge getan, die waren anstößig, die haben zu reden gegeben, und nun denkt die eigene Verwandtschaft, man muss was machen. Man muss ihn da rausholen, sonst bringt er, und das ist wichtig in der orientalischen Kultur, er bringt Schande über die Familie. Und dann gehen sie, seine Mutter, seine Geschwister, und sie bleiben draußen stehen, schicken zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn, um Jesus herum, und sie sagten sich, Jesus, deine Mutter und deine Brüder und Schwestern sind draußen, sie suchen dich. Das heißt auf Deutsch, Junge, komm nach Hause. Und er entgegnete ihnen, wer ist denn meine Mutter? Wer sind denn meine Geschwister? Und er schaut die im Kreis um ihn sitzen, einen nach dem anderen an und spricht, die hier, das ist meine Mutter, das sind meine Brüder und Schwestern, denn wer den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder, Schwester und Mutter. Das, was Jesus hier tut, ist sehr grenzwertig. Das Wort Nein kommt nicht vor. Aber in diesen Kulturen des alten Orients, die waren ein bisschen schweizerisch, da gibst du dein Nein nicht direkt. Du verschlüsselst es. Ich erlebe das immer wieder mal, wenn ich in Afrika bin, und ich wundere mich manchmal und langsam immer weniger, dass wenn es um ganz, ganz wichtige Dinge geht, die mir jemand sagen will, er tut es nie direkt. Er tut es oft über eine dritte Person Und er würde mir auch nicht ins Gesicht hinein Nein sagen, sondern er verschlüsselt das, sodass ich merke, was er meint, aber dass er sich und mich nicht beschämt. Und genau das macht Jesus hier auch. Er sagt nicht, nein, ich komme nicht. Er sagt einfach, wer sind meine Geschwister? Das sind die, die hier sind. Und das ist ein doppelter heißes Eisen eigentlich, dass er öffentlich seiner eigenen Familie widerspricht und eigentlich eine Nein-Botschaft sendet und gleichzeitig erklärt, dass es neben seiner leiblichen Familie Menschen gibt, die ihm noch mehr Familie sind. Und das ist in der damaligen Kultur, wo du deine Familie ehren sollst, immer, vor allem öffentlich, eigentlich ein No-Go. Jesus sagt Nein. Gleichzeitig sagt er fünfmal gemäß den Evangelien, an fünf Stellen in den Evangelien kommt das vor, sagt er fünfmal, man soll Vater und Mutter ehren. Und er zitiert damit Texte aus dem Alten Testament, damit du lange lebst auf dem Land, das Gott dir gegeben hat. Ehre Vater und Mutter. Das war ein deutliches Ja. Und er hielt sich selber daran, wie wir sehen, wenn wir seinen Weg ein bisschen genauer verfolgen. Nun, wir können einen Check machen. Sie können das zu Hause machen, wenn Sie zu Hause eine Bibel haben. Schlagen Sie mal das Markus-Evangelium auf und fangen Sie einfach mal vorne an. Wie oft sagt Jesus Ja? Wie oft sagt er Nein? Und nochmal, er tut es oft indirekt der damaligen Kulturen sprechen. Wir können den Check kurz machen. In den ersten drei Kapiteln des Markus-Evangeliums sagt Jesus sechsmal Ja. Er sagt Ja, als die Schwiegermutter des Petrus kommt, also Jesus liebte Schwiegermütter, und sie war krank und wollte geheilt werden und Jesus heilte sie. Er war müde und hat sie dennoch geheilt. Kurz darauf kommen ganz viele kranke Menschen aus der Stadt. Jesus ist müde, er ist geschafft, er hat einen vollen Tag hinter sich. Sie kommen, sie wollen etwas von ihm. Er sagt Ja, er kümmert sich um sie. Einige Zeit später, da ist ein Aussätziger schwere Hautkrankheit und sagt, wenn du mir helfen kannst, wenn du willst, kannst du mir helfen. Jesus sagt, ja, ich will. Er sagt ja. Und dann sitzt er mit einem Haufen so ein bisschen verrohter Leute herum, Zöllner, verrufen im Volk und er lässt sich von denen einladen und riskiert damit wieder seinen Ruf. Er sagt ja. Und so geht das weiter. Massen, die ihn bedrängen, er heilt viele. Und schließlich in Kapitel 3 sagt er Ja dazu, dass 12 Männer ihn nahe begleiten dürfen, seine Jünger. 6-mal sagt er Ja. Und jetzt können wir noch den anderen Test machen. Wie oft sagt er Nein? Da gibt es einen, der ihn anschreit, er sei der Sohn Gottes, der nicht so ganz bei sich selbst ist. Und Jesus sagt Nein, beziehungsweise halt den Mund, verstumme. Ein deutliches Nein. Und dann wieder einmal suchen in allen. Petrus geht voran und sagt, alle suchen dich, Jesus, du musst kommen, du musst helfen. Und Jesus sagt, nein, ich muss woanders hingehen. Das sind Kranke, das sind Hilfsbedürftige. Und Jesus sagt, nein. Ja, und dann kommen so die Gelehrten, die Schriftgelehrten, die sagen, er lästert bei der Heilung eines Gelähmten. Er sagt Dinge, die er nicht sagen sollte. Und Jesus sagt, nein, er widerspricht ihnen. Es kommen irgendwelche Leute, die finden, deine Jünger sollten heute fasten. Jesus sagt, nein. Es kommen Leute, die sagen, am Sabbat darf man keinen Ähren knabbern. Das ist so eine Gesetzesvorrichtung im Judentum. Da darf man gar nichts essen, vor allem auch nicht Ähren. Und Jesus sagt, nein. Und so sagt er, nein und nein und nein. Auch als er am Sabbat heilt, zu irgendwelchen Leuten, die wieder ihn anschrien, du bist der Sohn Gottes. Er sagt Nein zu Schriftgelehrten, die behaupten, er treibe die bösen Geister der Menschen mit dem Obersten, der Teufel aus. Also da geht es richtig hart auf hart. Jesus widerspricht wieder. Und dann kommt diese Geschichte hier, seine Familie, die sagt, Junge, du kommst jetzt nach Hause. Und er sagt Nein. 9-mal Nein. In den ersten drei Kapiteln. 9-mal Nein, 6-mal Ja. Und er sagt nachher noch ein paar Mal Nein. Auch seinen Jüngern, die sagen, wir möchten gerne links und rechts im Himmel mal neben dir sitzen. Und Jesus sagt Nein. Wenigstens im Moment ist das kein Thema. Sie diskutieren, wer von ihnen der Größte ist. Jesus weist sie zurecht. Er sagt nein zu einigen, die sagen, gib uns ein Zeichen, dann glauben wir an mir. Er sagt nein. Jesus ist ein notorischer Neinsager. Und er ist es sowohl seinen Kritikern gegenüber, er ist es seiner Familie gegenüber, er ist es irgendwelchen Leuten gegenüber und er ist es sogar seinen Freunden gegenüber, einer, der ihnen immer wieder mal Nein sagt. Ich will damit sagen, wenn wir über Nein sagen sprechen, können wir ganz gut auch etwas von Jesus lernen. Paulus schreibt, dass diejenigen, die von Jesus berufen worden sind, ihm nachzufolgen, dass diejenigen ihm ähnlich werden sollen. Das ist eigentlich die Absicht der Geschichte. Er will, dass die diesem Jesus, dem sie folgen, ähnlich werden. Sie wollen, es geht nicht nur darum, an ihn zu glauben, dass er Jesus ist, von den Toten auferstanden, wie auch immer. Das ist so der sachbezogene Glaube, sondern es geht um etwas, das uns verändert. Und dem ähnlicher macht, an den wir glauben, diesen Jesus. Und das gilt nicht nur in der Frage, dass man Gott vertrauen kann, so wie Jesus, dort auch. Dass man das Reich Gottes an die erste Stelle stellt, so wie Jesus, ja, darum geht es auch. Oder dass man sich seine Mission, seine Herzensanliegen zu eigen macht, ja, darum geht es auch. Aber man kann es auch auf ein paar Life-Skills anwenden. Also auf ein paar Arten, wie Jesus einfach gelebt hat, ganz normal im Alltag. Wie er mit Menschen umgegangen ist. Auch hier kann man von Jesus lernen. Man kann bei ihm lernen, dass es eine Zeit gibt, Ja zu sagen und dass es Zeiten gibt, Nein zu sagen. Und dass das Nein nicht nur für die Bösen bestimmt ist, sondern manchmal sogar für diejenigen, die uns ganz, ganz nahe sind. All das können wir von Jesus lernen. Und dass jemandem Nein sagen nicht bedeutet, ihn abzulehnen oder gar ihn zu hassen. Dass Nein sagen nicht zwingend ein Ausdruck von Lieblosigkeit ist. Das können wir bei ihm lernen. Also, da sind wir nun irgendwie auf dieser Ja- und Nein-Sagen-Skala. Ich mache wieder mal, wir hatten gestern auch immer wieder mal so dieses Symbol. Und da ist auf der einen Seite ein Ja. Manchmal sagen wir Ja und ist es richtig, Ja zu sagen. Und manchmal ist es richtig, dass wir Nein sagen. Und dass wir lernen, Nein zu sagen. Und da sind wir irgendwie mittendrin. Wir, sie, ich. Und müssen lernen, das Gleichgewicht zu finden darin. Es gibt Menschen, die sagen immer Nein und fällt ihnen überhaupt nicht schwer. Sie versprechen irgendjemandem etwas, sagen vielleicht sogar Ja und dann doch Nein. Es gibt Leute, die sind richtig Profis im Nein sagen. Die haben auch erstaunlich viele Freunde oder eben keine. Weil sie eigentlich sich immer entziehen, weil sie sich immer verweigern, weil sie immer Nein sagen, Nein schreien, laut oder leise, sich entziehen. Und darum geht es mir heute nicht. Ich habe vielleicht eher für die etwas mitgebracht, die sich das nie trauen. Die denken, Nein sagen heißt, das ist quasi, damit verbrenne ich mir immer die Finger. Und ich sage nochmal, es geht darum, es gegenüber verschiedenen Menschen zu üben. Denen, die dich kritisieren, musst du manchmal Nein sagen. Und dann gibt es aber auch ganz neutrale, dein Bürokollege, der ist eigentlich ganz ein netter Kerl, aber manchmal musst du Nein sagen, auch ihm gegenüber. Und dann kann es sogar sein, dass deine Familie ganz eine tolle Familie ist und du liebst sie wirklich, aber manchmal musst du dort Nein sagen. Sowohl wenn du Vater oder Mutter bist, wie auch wenn du Kind bist. Manchmal musst du Nein sagen. Okay, Kinder, sie haben ja so ein Alter, wo sie es besonders gut können. Ja, und dann gibt es sogar die Situation, dass du Freunde hast, die du wirklich liebst und du willst sie gar nicht verlieren als deine Freunde, aber manchmal musst du Nein sagen zu diesen Freunden. Tja, wie lernt man das? Wie lerne ich denn Nein zu sagen? Wie lerne ich einzuschätzen, was ist wann richtig? Wann ist es angemessen? Wann ist es, man könnte sagen, reif? Ich hätte gerne eine Checkliste, das wäre ja super, ein Computerprogramm. Du kannst die Frage, die dir gestellt wird, dort eingeben, dein Alter angeben, deine Schuhgröße und dann rattert es, Processing, und hinten rauskommt, sagen Sie ja oder sagen Sie nein. Das wäre ja super, oder? Also wenn irgendjemand hier technisch begabt ist, ich bin es nicht, wenn es so ein Programm gibt, ich wäre der Erste, der es abonniert. Nein, nicht wirklich, ich wäre es nicht, denn das geht nicht so. Es gibt nicht einfach eine Checkliste, die mir dann immer sagt, okay, dein Gegenüber hat blonde Haare, sag nein. Oder ich weiß auch nicht wie. So ist es nicht. Es gibt kein starres Regelwerk. Und auch Jesus ist ja nicht immer so eindeutig. Er sagt zum Beispiel immer, wenn du jemandem einen Gefallen tun kannst, wenn du jemandem helfen kannst, wenn es um Freundlichkeit geht, wenn dich jemand um einen Gefallen bittet, sagt er, wenn dich jemand um etwas bittet, dann gib es ihm. Wenn jemand von dir borgen will, sag nicht nein. Und etwas später sagt er aber, wehe übrigens, wenn alle gut von euch reden. Also wenn du immer ja sagst, damit alle gut von dir reden, wenn du immer allen gefallen willst, wehe, wenn alle nur gut von dir reden. Also mein Ziel müsste heute sein, dass einige aus dieser Predigt sagen, gehen und sagen, das war richtig grottenschlecht. Nach Jesus müsste das mein Ziel sein. Wehe, wenn alle gut von euch reden. Was fällt Ihnen schwerer im Alltag? Den Erwartungen von anderen zu entsprechen oder sich von Erwartungen anderer zu distanzieren? Ja sagen oder Nein sagen? Ja, Sie sagen jetzt wahrscheinlich, ja, das kommt drauf an. Nicht kneifen. Wir haben eine Tendenz in uns. Die einigen, denen geht es leichter von der Zunge. Manchmal zu leicht. Auch beim Ehrenamt. Und andere, die sagen niemals Nein. Oder sie denken es nur, sie sagen es nicht. Denen fällt es richtig schwer. Warum eigentlich? Falls du zu den Menschen gehörst, die dieses Wort fast nicht sagen können, erlaube mir ein kritisches Wort. Könnte es sein, dass der Grund, warum du dieses Wort selten sagst, nicht weniger egoistisch ist, als der Grund, weshalb es manche dauernd sagen? Könnte es sein, dass das genauso egoistisch ist, wenn jemand nie Nein sagt? Da ist wie jemand, es ist nicht gut, wenn alle gut von euch reden. Ja.
Das liegt vor allem auch daran, dass man manchmal diese Ziele verfolgt mit Ehrenämtern oder anderen.
Dass man Ziele verfolgt und deshalb nie Nein sagt, gut rauskommen will, ist genauso egoistisch. Ja, genau. Das ist eine Möglichkeit. Also jemand sagt immer ja, weil ihm das Ja-Sagen hilft, groß rauszukommen. Es gibt noch einen anderen Grund, warum das auch egoistisch ist. Und das hat dann mit Angst zu tun. Ich habe Angst davor, jemanden zu enttäuschen. Ich habe Angst davor, dass das auf mich zurückfällt, dass ich seinem Gesicht ansehe und er fühlt sich jetzt völlig im Stich gelassen von mir. Was denkt er jetzt über mich? Ich habe Nein gesagt. Und vor allem, was sagt er über mich, den anderen? Merkt ihr, um wen es geht? Um mich. Was sagen die Leute? Was denken die Leute? Die Angst um mich selbst. Ich vermeide es, jemanden zu enttäuschen. Deshalb sage ich nicht Nein, auch wenn ich es denke. Ich will gefallen, ich will ankommen, ich will gut dastehen. Und dann tue ich es verbissen, einfach, weil ich nichts riskieren will. Also das kann genauso egoistisch sein. Es ist nie falsch, andere Menschen zu lieben, aber immer geliebt sein zu wollen, kann ganz falsch sein. Und narzisstisch dazu. Es ist nie falsch, andere zu lieben, aber immer geliebt sein wollen, das ist ein Problem. So, also. Es ist gut, wenn wir uns fragen, weshalb sage ich ja, weshalb sage ich nein, was ist der Grund, was befürchte ich, warum tue ich es nicht? obwohl ich so denke, obwohl ich so fühle? Gibt es vielleicht doch ein paar hilfreiche Anhaltspunkte? Ja, ich glaube, es gibt sie. Also wenn dich jemand um einen Gefallen bittet, den du ihm gut geben kannst, gibt es nicht viele Gründe, Nein zu sagen. Da bittet dich einfach jemand um einen Gefallen. Und dem kannst du gut entsprechen und eigentlich möchtest du es auch. Ja, dann sag doch ja. Oder wenn es um Erwartungen geht, die andere an dich haben, die haben zu tun mit deinen Aufgaben, mit deinen Rollen, mit deinem Job, mit deiner, wofür du zuständig bist, dann ist es berechtigt, ja zu sagen und nicht nein zu sagen. Denn das gehört ja zu deinen Aufgaben. Und wenn es zu deinen Aufgaben gehört, dann kneif nicht, dann verweis nicht auf jemand anders. Im Geschäftsleben kommt das viel vor, dass man dann doch auf jemand anders verweist, aber eigentlich müsste man selber von der Rolle her hier hineinstehen, das tun. Oder wenn das jemand tut in einer Beziehung, wo es ein Geben und ein Nehmen gibt. Also wo du wirklich mal dem anderen aus der Patsche hilfst. Aber du weißt genau und hast es schon erlebt, dass diese Person das auch für dich tun würde, wenn du es brauchst. Das ist ein großer Grund, nicht Nein zu sagen. Weil es auf Geben und Nehmen, weil es auf Gleichwertigkeit geschieht. Da kann ich gut Ja sagen. Wenn ich in Freiheit entscheiden darf und handeln darf, dann ist das oft ein Grund, dass ich nicht Nein sage, dass ich Ja sage. Oder wenn es mir hilft, meinen Werten auch als Christ gemäß zu handeln, weil das, was ich hier tun soll, worum ich gebeten werde, ein Ausdruck ist von meinem Glauben, dann gibt es viel Grund, nicht Nein zu sagen, sondern Ja zu sagen. Anders ist die Geschichte, wenn der Mensch, der von mir etwas möchte, damit selber sich in die Unmündigkeit begibt. Also das heißt, ihm jetzt zu helfen, würde bedeuten, dass ich ihn eigentlich schwäche. Es ist ihm etwas unangenehm, er macht es nicht so gern und er will es auf mich abschieben. Er könnte es aber eigentlich und sollte es wohl auch. Aber er tut sich dann eben schwer und dann schiebt es an mich ab. Dann sollte ich möglicherweise Nein sagen. Das ist etwas, was übrigens in den Familien sehr viel vorkommt. Man sagt davon, es gibt in der Familie immer Menschen, die überfunktionieren und solche, die unterfunktionieren. Also das meint, die einen, die machen Dinge, die müssen sie gar nicht machen. Einfach für die anderen. Und sie halten es nicht aus, dass jetzt schon wieder von der Schule her irgendwas kommt über das Kind und schon rotiert die Mama und der Papa, bringt alles in Ordnung, zahlt die Buße und so und geht auch noch die Strafe quasi absitzen des Jungen. Nein, so weit gehen selten. Aber wenn sie es könnten, würden sie es tun. Und hoffentlich vernimmt es niemand und so. Also sie wischen den Kindern immer alles weg. Auch Ehepartner funktionieren oft so, da verlässt sich der eine darauf, dass der andere es irgendwann nicht mehr aushält und dann die Socken wegräumt. Das funktioniert schon. Du musst nur lange genug ignorieren. Und du weißt ja langsam, wie dein Partner oder deine Partnerin tickt und du weißt, dass er gewisse Dinge so fast nicht aushält und dann räumt er es halt weg. Und du tust es nicht und du machst es noch wie zu Hause bei Mama, weil Mama hat auch immer alles weggeräumt. Es gab eine Situation vor einigen Jahren, wo eine unserer Töchter aus der Schule kam, weinend, und sagte, Papa, du musst mit meiner Lehrerin sprechen, sie ist ganz fies. Ich sagte, ja, erzähl, was ist passiert? Und dann sagte sie, ich wollte im Turnen, im Turnen mit ihr reden, wisst ihr, was das ist? Ja, richtig, ist ein deutsches Wort, bin manchmal nicht sicher. Also beim Turnen, sie hatte Probleme mit dem Rücken und sie versuchte der Lehrerin zu sagen, dass sie gewisse Übungen nicht kann. Und die Lehrerin dachte, ja, junges Mädchen, naja, du willst wieder mal kneifen wahrscheinlich. Es war so eine Sportskanone, die Sportlehrerin. Sagt, ja, okay, dann muss man erst recht ran. Und es tat ihr so weh nachher. Sie hatte kein Arztzeugnis, das war das Problem. Sonst wäre es einfacher gewesen. Dann kommt sie nach Hause und sagt, du musst mit ihr reden, die nimmt mich nicht ernst. Die hat mich gezwungen, das zu machen. Und dann kamen so die Vater-Retter-Gefühle, oder? Mein Kind, ich weiß, dass mein Kind heute an dieser Stelle nicht lügt, das weiß ich. Und die ignoriert das einfach. Und ich war schon innerlich am Gang zum Telefon und da dachte ich, stopp, halt, nein, schwäch dein Kind nicht. Und ich sagte zu ihr, weißt du was, ich glaube, das kannst du selber lösen. Nein, das kann ich nicht, die hört nicht auf mich. Da sagte, bist du sicher? Willst du es nicht nochmal probieren? Ich bin fast sicher, du kannst das. Nein, Papa, und dann können Töchter sich ja so hilflos geben und sagen, Papa, ich sterbe gleich jetzt. Und dann sagte ich zu ihr, ich werde es nicht tun, aber ich helfe dir, mit ihr zu sprechen. Schreib ihr mal eine E-Mail. Bitte um ein Gespräch. Bitte um ein Gespräch. Soll ich es für dich ein bisschen formulieren und so? Ich konnte es dann doch nicht ganz lassen. Und dann sagte sie dann aber, nein, mache ich selber. Sie setzte sich an den Tisch und sie schrieb in den Laptop. Und sie schrieb und sie schrieb und sie schrieb. Halbe Stunde. 40 Minuten. Und ich dachte schon, ach du liebe Zeit, war das eine gute Idee? Was schreibt das Kind hier? Und ich sagte dann so, willst du es mir nochmal zeigen? Sagt sie, nein, ich will es dir nicht zeigen. Und dann am Ende sagte sie, so, jetzt kannst du schauen. Und ich sagte, hast du schon geschickt? Nein, noch nicht. Zum Glück. Und dann schaue ich und da stehen tatsächlich nur etwa 7, 8 Sätze. Sie hat so oft korrigiert. Und da steht, liebe Frau Lehrerin so und so, heute im Unterricht habe ich mit Ihnen über meinen Rücken gesprochen und Sie dachten wahrscheinlich, dass ich nur simuliere. Und ich musste die Übungen machen und jetzt habe ich Schmerzen. Und ich fühlte mich nicht ernst genommen. Können wir darüber reden? Da sagte ich, Kind senden. Und sie sandte das E-Mail. Es ging ein paar Stunden, da kam ein E-Mail zurück von der Lehrerin und sie schrieb, danke, ihr Namen dann, danke für die E-Mail. Ja, wir reden darüber, nächste Woche vor der Tonstunde. Und ich sagte dann, schaffst du das? Und sie, ja sicher schaffe ich das. Und das war für mich so ein Beispiel, manchmal neigen wir dazu, Menschen zu entmündigen. Und ihnen Dinge abzunehmen, an denen sie reifen würden, wenn sie es selber tun würden. Seither macht sie das selber. Sie weiß, dass sie es kann. Würde ich es immer tun, würde sie denken, ich kann das nicht, das muss Papa machen. Und sie würde mit 30 noch sagen, Papa, ich habe einen mühsamen Chef, kannst du ihm eine Mail schreiben? Also, es ist dann richtig, Nein zu sagen, wenn ich die Ablehnung und Kritik einer Person fürchte, das wäre ein anderer Grund, der ich Nein sagen muss. Wenn ich einfach Ablehnung fürchte. Und ich sage dann oft, wie viel ist eine Beziehung, auch eine Freundschaft denn überhaupt wert, wenn dieser Freund und diese Freundin dein Nein nicht akzeptiert? Das ist eine an Bedingungen gebundene Beziehung. Jemand, der nie ein Nein hören will. Oder wenn mich eine Anfrage von Verantwortungen wegholt, die ich eigentlich hätte. Also wenn ich meiner Familie einen Ausflug verspreche am Samstag und da kommt ein Kollege vom Nachbarquartier und sagt, weißt du, wir haben gerade ein Grillfest und ich habe keinen Grill und keinen Grillmeister. Könntest du das machen? Du hast so einen schönen Weber-Grill. Und dann sage ich zu meinem Philipp, tut mir leid, ich muss meinem Kollegen die Würste grillen gehen. Ich habe aber meiner Familie etwas anderes versprochen und sie hat schon lange darauf gewartet. Genau das aber tun, ich denke, Väter haben ja eine gewisse Neigung dazu, dass wenn irgendjemand ruft, dass sie alles stehen und liegen lassen, auch ihre eigene Familie, und Versprechen brechen. Und dem anderen kein Nein zumuten, ihrer Familie aber sehr wohl, weil sie sich darauf verlassen, ja, die laufen mir nicht so schnell weg, können ja auch nicht so schnell weglaufen. Also, jedes Nein ist ein Ja. Jedes Ja ist auch ein Nein. Das ist gut, wenn man das weiß. Mir hilft immer auch zu wissen und zu verstehen, und so dachte wohl Jesus auch, dass jeder Mensch, Sie und ich, dass jeder von uns um sich einen sogenanntes Schutzgebiet hat. Ein Schutzgebiet, man könnte auch sagen, ein Verantwortungsgebiet. Es gibt ein paar Dinge, die gehören dir. Und da darf sich nicht jemand anders mutwillig einmischen. Wir hatten bei uns in der Nähe einen schönen Naturschutzweiher. Wunderschön, Frösche, Kaulquappen, richtiges kleines Paradies. Und ich jogge da immer durch und eines Tages war das verwüstet. Da hat irgendjemand sich einen Spaß daraus gemacht, Wasserpflanzen auszuschmeißen, Müll ins Wasser zu werfen. 3 Tage später war alles weggeräumt. 2 Wochen später gehe ich wieder da durch, wieder die gleiche Sauerei. Und so geschah es 3-mal und nach dem 3. Mal hat niemand mehr aufgeräumt. Da haben die Naturschützer wahrscheinlich kapituliert. Und ich dachte, sowas passiert oft in unserem Leben. Da dringt jemand in unser Schutzgebiet ein, schmeißt Dinge rein, will Sachen da verändern und fordern und Einfluss nehmen und manipulieren und wir wehren uns und irgendwann wehren wir uns nicht mehr. Und dann kommen andere von irgendwoher da draußen, gehen da rein und müllen da rum. Zum Beispiel, wenn es Menschen gibt in deinem Leben, die finden, sie müssten dir sagen, wie deine Hochzeit auszusehen hat. Wen du einzuladen hast und wer nicht. Manchmal sind Eltern ja solche Menschen, die sagen, aber den Onkel Felix, den lädst du nicht ein, mit dem kann ich überhaupt nicht. Du willst aber Onkel Felix einladen. Und nun kann es sein, dass deine Mutter oder deine Schwiegermutter einen Riesenaufstand macht. Hier musst du Nein sagen. Deine Hochzeit ist deine Hochzeit, nicht die Hochzeit deiner Schwiegermutter oder deiner Mutter. Versteht ihr, was ich meine? Manchmal gibt es Eindringlinge. Und wenn es Eindringlinge sind, dürfen wir Nein sagen. Wenn dir jemand vorschreibt, wo du deinen Urlaub zu verbringen hast und wo nicht, darfst du Nein sagen. Das ist Schutzgebiet. Das ist deine Entscheidung. Wenn dir vorschreiben will jemand, wie oft du im Garten Laub harken sollst, wen du einladen sollst zu einer Feier, wo du wohnen sollst, welche Musik du hören sollst, darfst du Nein sagen. Das ist dein Schutzgebiet. Das ist deine Verantwortung, nicht die Verantwortung von jemandem anderes. Wir dürfen darüber verfügen. Schutzgebiet. Oder wenn jemand dich dauernd unterbrechen darf, wenn jemand aus deinem Geschäft dich dauernd aus den Ferien holen kann, das ist Eindringen in dein Schutzgebiet. Du darfst dich wehren. Das ist nicht okay. Und nun kann dein Chef sagen, ja, also mich holt auch jeder raus und so, das gehört zum Job. Sagen sie, nicht zu meinem. Also ich meine, sagen sie es nett, aber sagen sie es klar. Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Wehren sie sich. Wehren sie sich lieb, aber klar. Oder wenn jemand sie von ihren Familienfeiern rausholen kann, wenn sie sich sofort einbinden lassen in die Interessen und von irgendjemand anderes, dann ist das ein Einbruch in ihr Schutzgebiet. Wenn jemand ihnen dauernd sagt, wie sie ihre Kinder zu erziehen haben, das geht ihre Umfeld letztlich nichts an. Natürlich, wenn es jemand gut meint und sagt, weißt du was, ich sehe, du hast hier ein bisschen Schwierigkeiten oder das ist schwierig für dich. Ich habe eine Idee, vielleicht willst du sie hören. Anbieten ja, auf andere hören ja, auf jeden Fall auf andere hören. Aber es gibt Menschen, die finden, so wie wir es gemacht haben, das ist die einzig richtige Art. Und du musst das auch so machen. Das ist ihr Schutzgebiet. Ja. Auch ihre Überzeugung, wenn jemand findet, also wenn du ein richtiger Christ bist, dann müsstest du dich vegetarisch ernähren. Das ist eine Glaubensfrage. Oder über den Heiligen Geist musst du das so sehen. Über Israel und über, ich weiß nicht, was es alles so für strittige Themen gibt. Du musst das so sehen, sonst kann ich nicht mehr dein Freund sein. Das ist Eindringen in dein Schutzgebiet. Und dort immer dürfen wir Nein sagen. Wir gehen nochmal zu Jesus zum Schluss. Da kommt seine Familie. Und sie will ihn nach Hause holen. Kulturell angemessen, das war eigentlich im Sinne der damaligen Kultur. Und Jesus trifft eine Entscheidung, die eigentlich entgegen der damaligen Kultur ist und sagt, nein, es gibt hier etwas, und das ist der Wille Gottes. Der steht über dem Wille meiner Familie. Der Wille der Familie. Es gab in der Geschichte immer wieder Menschen, die genau dieses Argument benutzten, um ihr Ego-Programm gegenüber der eigenen Familie durchzusetzen. Also da gibt es auch eine Gefahr. Aber im Grundsatz ist das schon richtig, dass er sagte, nicht ihr bestimmt mein Leben, sondern der Vater im Himmel. Und diejenigen, die sich mit mir eins machen um diesen Vater im Himmel, das ist jetzt gerade meine Familie. Und das war keine Kündigung an seine Eltern und Geschwister. Er blieb im Kontakt, er ehrte seine Mutter, er versorgte sie bis zum Schluss. Aber wo sie in ein Schutzgebiet eindrangen, da wehrte er sich. Und das dürfen wir auch. Im Sommer, einen halben Tag vor meinen Ferien, ruft mich ein Freund an. Und ich hatte ein bisschen Stress, wie das so ist, einen halben Tag vor den Ferien. Da muss noch dies und jenes und so und packen. Und er sagte, Thomas, hast du eine Stunde Zeit? Und ich dachte zuerst, nein, habe ich nicht. Sagte er, was geht's? Und dann, ich merkte, er war sehr aufgelöst, er hatte eine Not. Hast du eine Stunde Zeit? Können wir in den Wald eine Runde gehen zusammen? Und ich merkte, hier sagst du nicht nein, hier sagst du ja. Der braucht dich. Und er kam und er brauchte mich wirklich, so wie ich ihn manchmal auch brauche. War ein wichtiges Gespräch, hat ihn entlastet an einem Punkt, der in meine große Belastung war. Wir haben gebetet und ich dachte, es war richtig, ja zu sagen und nicht nein zu sagen. Eine andere Situation, bekomme ich einen Anruf von jemandem, den ich nicht kenne, auch kurz vor den Ferien. Unsere Ehe ist am Ende und nur Sie können uns helfen. Und ich dachte mir, sehe ich wirklich wie Jesus aus? Kann nur ich helfen? Ist das wirklich so? Und ich sagte dann, ich könnte höchstens in 3-4 Wochen. Nein, wir brauchen Sie jetzt. Ja, wie lange haben Sie dieses Problem schon? Ja, schon die letzten 3-4 Jahre. Und ich sagte dann, okay, dann überleben Sie auch die nächsten 3 Wochen. Und ich würde eher sagen, suchen Sie sich jemand anders. Ich gebe Ihnen ein paar Adressen. Und habe so für mich gedacht, ich bin nicht dein Heiland. Ich muss Nein sagen. Ich bin nicht dein Erlöser. Ich bin nicht dein Retter. Nein sagen war für mich nicht einfach. Ich hätte lieber Ja gesagt und Ruhe gehabt. Denn ich wusste, sie werden das nicht verstehen. Und es war dennoch nötig, es zu tun. So, also, wie geht es um Ihre Neinsag-Kompetenz nächste Woche? Ich würde Sie gerne einen Chip jetzt Ihnen mitgeben und ein bisschen reinschauen, wie Sie das machen. Und wir dürfen Fehler machen und bitten Gott um Hilfe, dass uns hilft, am richtigen Ort Ja zu sagen und am richtigen Ort Nein zu sagen. Amen.